Herzlich willkommen zu Second Bloomers. Hier geht es um die berufliche Umorientierung und wie deine Karriere neu aufblühen kann. Ich bin Julia Pall-Schönwein und ich wünsche euch ganz viel Inspiration und Ermutigung durch diese Episode.
Geht es um ein Thema, das viele Second Bloomer direkt betrifft und durchaus Chancen bringt, das sogenannte Skills-Based Hiring. Im Fokus steht das Können und das Potenzial, sich das Können anzueignen. Mein Gast ist Joachim Dirks. Er ist Gründer und Geschäftsführer von PsyQuest, Pionier im Online-Recruitment und Vordenker für moderne Eignungsdiagnostik. Außerdem ist er an verschiedenen Hochschulen als Dozent aktiv. Herzlich willkommen, Jo.
Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Julia.
Sehr gerne. Lass uns doch erstmal kurz zurückspulen. Was war damals eigentlich deine Gründungsidee für PsyQuest und welches Problem wolltet ihr damals lösen?
Ja, zurückspulen trifft es ganz gut, weil es tatsächlich schon eine ganze Weile ist und man damals auch wirklich noch ein bisschen gespult hat im wahrsten Sinne. Also wir haben PsyQuest gegründet. 99 sind wir im Prinzip gestartet. Ich könnte jetzt auch mit dem, was wir heute tun, natürlich vollmundig sagen, das ist voll logisch, das entsprach auch schon der ursprünglichen Geschäftsidee. Das ist natürlich nicht so, es hat sich da noch evolutorisch über die Jahre entwickelt. Aber der Kern ist nach wie vor eigentlich da, nämlich im Prinzip Daten und Informationen und auch psychometrische Informationen, diagnostische Informationen zu benutzen, um einen Matching-Prozess dadurch zu verbessern. Das heißt, die Idee, wenn ich etwas über Menschen weiß, was sie können, was sie wollen, was sie interessiert, was für Potenziale sie haben, was für Skills sie haben, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass diese Menschen auch gut in Jobs und Tätigkeiten und passenden Unternehmen zuzuordnen sind. Und umgekehrt auch, wenn ich das vom Unternehmen weiß, was wird eigentlich gesucht, welche Skills sind erforderlich, welche Merkmale, Interessen, dann habe ich eine Information auf beiden Seiten, wie man zueinander bringt. Und die Geschäftsidee oder die Gründungsidee von PsyQuest war von Anfang an, Informationen zu generieren, die diesen Prozess des gegenseitigen Zueinanderfindens auch entsprechend verbessern können. Und deswegen bauen wir ja auch psychometrische, eignungsdiagnostische Verfahren, die dann entweder bei unseren Kunden zum Einsatz kommen im Rahmen des Recruitings. Wenn sich jemand bei der Allianz auf einen Ausbildungsplatz bewirbt, dann wird er einen Test durchlaufen, der kommt von uns, damit die Allianz die Auswahlentscheidung verbessern kann, eben diese Person besser kennengelernt zu haben. Oder wir bauen eben Tools, wo das Ergebnis, was rauskommt, nur der Nutzer sieht, im Sinne der Verbesserung der Selbstauswahl. Also herauszufinden, welcher Ausbildungsberuf passt eigentlich am besten zu mir oder welche Unternehmenskultur passt mir eigentlich und deckt sich mit meinen Werten, damit ich mich dann dort bewerben kann, wo die Passung höher ist und eben nicht dort, wo dann anschließend das doch gar nicht gepasst hat. Also wir versuchen so von beiden Seiten zu drehen, aber immer über dieses sozusagen diagnostische Ausleuchten und Profilieren.
Also das Zweitere wäre ja dann für die Second Bloomer auch interessant.
Genau, da geht es dann natürlich vor allem auch ein bisschen um diese Selbsterkenntnis. Ich nenne das auch mal so ein rosa Elefant im Recruiting, weil viele Personaler, wenn sie auch über, wie wird eine Auswahlentscheidung gut, nachdenken, dann denken die nur an ihre eigene Auswahlentscheidung. Wen von den Bewerbern wählen wir und das wollen wir möglichst gut machen. Das ist ja auch ein wichtiger Teil der Auswahl, aber da wird dann oftmals ausgeblendet oder man denkt nicht dran, dass zu dem Zeitpunkt, wo sich jemand bewirbt, ja schon eine Auswahlentscheidung stattgefunden hat, nämlich, bewerbe ich mich da überhaupt und wenn ja, worauf eigentlich? Und das ist eine Orientierungsentscheidung, die findet statt vor dem Recruiting. Das Unternehmen sieht das gar nicht. Man kann aber trotzdem versuchen, Einfluss darauf zu nehmen, dass das möglichst gut läuft, dass Menschen sich eben auch, dass sie wissen, was zu ihnen passt und sich dann darauf bewerben und sich nicht auf was Falsches bewerben. Und da sind wir dann viel so in diesem Orientierungsthema, im Self-Assessment. Und das ist eben etwas, was dann oft auch Second Bloomers betrifft, nämlich bei der beruflichen Umorientierung. Ich habe 20 Jahre das gemacht, in der und der Branche, da kenne ich mich leidlich aus, hätte aber mal Lust, nochmal was anderes zu machen. Aber was ist das andere? Wie bin ich? Wie viel davon? Und zu was passt das? Wenn man so über Quereinstieg oder berufliche Umorientierung spricht, dann ist das natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, dass das auch gelingt, das Richtige zu finden.
Ja. Also da lass uns vielleicht am Ende nochmal drauf zurückkommen. Jetzt erstmal würde ich mich auf den Zeitpunkt fokussieren mit dir, wo der Second Bloomer dann schon weiß, ich möchte zum Beispiel zu diesem Unternehmen mich dort bewerben. Und da ja kommt das Skills-Based Hiring ins Spiel. Du hast da ja auch mit anderen Autoren zusammen ein White Paper geschrieben. Was versteht ihr unter diesem Skills-Based Hiring? Und was wolltet ihr bezwecken mit diesem White Paper?
Das White Paper ist für den QEB geschrieben, also Quality Employer Branding, Bundesverband für sozusagen Arbeitgebermarketing im weitesten Sinne, mit etwas über 70 Mitgliedern. Und das sind in der Regel die Großen und sehr Großen. Die beschäftigen zusammen über 7 Millionen Beschäftigte. Und die Idee war, dieses White Paper zu schreiben, diesen Begriff, der da in der Welt ist, Skills-Based Hiring, ein bisschen zu verorten und auch klarer zu fassen. Weil der Begriff Skill ist einer, erstmal ist es ein Anglizismus, dann wird darunter sehr, sehr viel verstanden, du kannst ihn unterschiedlich übersetzen, es ist Fertigkeit, Fähigkeit, Potenzial, Qualifikation, Kompetenz, da gibt es unendlich viele Begriffe, die da alles mit reinfallen. Und dann ist die Gefahr, wenn Skill alles sein kann, dann ist auch alles immer Skills-based, also egal, was ich mache, weil wenn alles ein Skill ist und ich drauf gucke auf irgendwas, dann mache ich auch immer Skills-based und das kann ja nicht die Lösung sein. Weil in diesem Konzept ein sehr, sehr spannender und tatsächlich sogar auch ein das gängige Recruiting-Paradigma ändernder Gedanke drinsteckt. Nämlich sich zu lösen von dem, was in einem Zeugnis steht, sich ein bisschen auch zu lösen von der Historie eines Menschen. Was hat denn der in seinem Lebenslauf stehen und was hat er für Zeugnisse, Abschlüsse und so weiter? Hinzu, was brauche ich auf dieser Tätigkeit wirklich an Fertigkeiten und da den Blick drauf zu wenden. Und nicht zu sagen, ich habe hier eine Malerstelle zu besetzen, also gucke ich nur Leute, die gelernter Maler sind, an, weil nur die passen da drauf, sondern ich gucke drauf, was sind denn die Skills, die auf dieser Tätigkeit erforderlich sind und bringt die nicht jemand mit, selbst wenn er keinen Abschluss als Maler vorzuweisen.
Zum Beispiel kannst du sagen, also welche anderen?
Es gibt so viele sehr plakative Beispiele, wo dieser Gedanke sehr schnell griffig wird. Also zu sagen, bei uns in der Fertigung hantieren Menschen mit chemischen Substanzen rum. Zu gucken, wer bringt denn Fertigkeiten oder Erfahrungen mit chemischen Substanzen zu hantieren? Und dann guckt man sich auf einmal Menschen an, die das auch tun in den Berufen, die sie gelernt haben, in den Skills und Fertigkeiten, die sie erlernt haben, die aber nichts mit dem Berufsbild zu tun haben, für das ich gerade rekrutiere. Ich habe jetzt kürzlich das Beispiel gehabt in der Chipfertigung, wo mit chemischen Substanzen agiert wird, dann gelernte Friseure tätig sind, weil die eben auch gelernt haben, mit chemischen Substanzen umzugehen. Natürlich
Ja, da wäre man ja gar nicht drauf gekommen.
Nie im Leben, also das gucke ich mir gar nicht an, was soll denn Friseur wieder in der Fertigung tun? Aber wenn du um diese Ecke rumdenkst und sagst, naja, klar, muss der noch ein bisschen abgeskillt werden. Upskilling ist ja auch so ein Wort. Und ich muss ihm noch ein paar Dinge beibringen. Aber das ist eigentlich alles an Voraussetzungen dafür da, dass der nicht bei völlig Null anfängt. Und auf einmal sich ein Bereich auftut, wo ich auch in Zielgruppen rein rekrutieren kann, die ich vorher gar nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Und dadurch einfach auch wieder Auswahlmöglichkeiten habe, mir mein Bewerbungs Funnel, mein Zielgruppenbild viel breiter machen kann, weil viel mehr Menschen auf einmal in Betracht kommen dafür, wo man früher sehr verengt geguckt hat, ich brauche da wirklich diesen Abschluss und der soll noch 10 Jahre das am besten genau das gemacht haben und nur der ist relevant dafür, hinzukommen zu den eigentlichen Dingen, auf die wir gucken. Und der Begriff Skill ist relativ dicht an Fertigkeit dran, also kann jemand das, was er in dem Job braucht, das würde dann aber auch ein bisschen zu kurz springen, wenn wir nur auf das gucken, weil ich in vielen Berufen zunehmend nicht mehr wirklich sagen kann, was jemand auf diesem Beruf eigentlich morgen für Skills anwenden muss, für Fertigkeiten braucht, weil der Beruf sich verändert und das tatsächlich ja immer schneller der Fall ist. Nur früher konnte man sagen, der hat 20 Jahre das gemacht, der wird der nächsten 10 Jahre das auch noch machen, das verändert sich ja nicht so doll, das ist ja mittlerweile nicht mehr so in vielen Bereichen. Und wenn wir dann nur auf die Fertigkeiten gucken, die jemand vielleicht noch gar nicht hat, dann würden wir ein bisschen zu kurz springen. Und deswegen gehört zu diesem Skills-Based Hiring-Ansatz auch noch der Begriff Potenzial dazu. Potenzial ist nicht, was jemand schon kann, sondern Potenzial ist das, was jemand können kann. Hat er die Voraussetzungen dafür, sich neue Dinge draufzuschaffen und fängt vielleicht nicht bei Null an. Ne? Also der Friseur, der schon mit chemischen Substanzen gearbeitet hat, den kriegt man dann vielleicht auch den Umgang mit chemischen Substanzen in der Chipfertigung drauf. Aber er fängt nicht bei Null an, er bringt Voraussetzungen mit. Ist er lernfähig, bringt da auch die PS zwischen den Ohren mit, zu lernen und umzulernen und bringt da auch die Lust und die Motivation dazu mit, das zu machen.
Woran würde man das festmachen? Also wie stellt man fest, ob jemand dieses Potenzial hat, sich das anzueignen?
Da denkt man dann immer, oh Gott, das ist ja aber schwierig, weil das so ein Blick in die Glaskugel ist. Ne? Also was kann ein Mensch in der Zukunft möglicherweise für Dinge tun? Wie soll ich das herausfinden? Das ist natürlich immer eine Prognose. Aber die gute Nachricht ist, das ist, wenn du mit Diagnostikern sprichst, ja nicht so ein sagenumwobener Begriff. Wenn du denen sagst, dass nur Potenzial messen, dann sagst du, ja, haben wir Instrumente und Methoden für, die auch gut erprobt sind. Ein wichtiger Potenzialfaktor ist Lernfähigkeit. Und das hat was mit kognitiven Voraussetzungen zu tun. Das kannst du messen, das kannst du überprüfen. Das ist natürlich immer ein Konstrukt, aber es gibt Methoden dafür. Man kriegt ein relativ gutes Bild dafür, ob jemand lernfähig ist. Man Haken dran muss. Das Gleiche gilt für Lernwille oder Motivation. Auch ein Klassiker in der Persönlichkeitsdiagnostik, überprüfbar. Auch hier wieder, es ist ein weiches Merkmal, es ist ein Konstrukt, keine physikalische Maßeinheit, aber es gibt Methoden, also Motivation auch zu überprüfen. Und damit hätte ich dann zwei Dinge, die beide zusammen ein Potenzial-Indikator liefern, überprüf und kann sagen, der kann das zwar heute noch nicht, aber bringt die Voraussetzung mit, interessiert sich dafür, bringt ein paar Basiskenntnisse mit und ist lernfähig und lernwillig. Und deswegen rekrutieren wir ihn auf diesen Beruf, den er dann nicht von Tag 1 an so ausüben kann, aber den er in vielleicht 3 Monaten oder 6 Monaten mit Upskilling und diesen Maßnahmen dann ausfüllen kann. Und dann haben wir einen Friseur in der chemischen Fertigung auf einmal arbeiten, der da sonst nie hingekommen wäre. Und da wären wir dann sozusagen, hätten wir Skills, Fertigkeiten und Potenzial, beides in diesem Gedanken des Skills-Based Hiring drin. Das ist insofern sehr, sehr neu, weil das gelernt in der deutschen Personalgewinnung auch historisch so nicht drinsteckt.
Ja, wir sind ja sehr, da hat man ja immer diese, man hat immer klassisch ja dann den Lebenslauf und die Zeugnisse, aus denen dann diese Qualifikationen hervorgehen. Ne? Also was bedeutet das denn jetzt für den Bewerbungsprozess? Du hattest vorhin gesagt, dass es dann weniger wichtig ist, aber natürlich nicht völlig unwichtig. Kannst du das nochmal erklären? Was im Vergleich zu einer herkömmlichen Bewerbung, was ist da der Unterschied und was bleibt ja auch noch bestehen? Ja.
Also natürlich bleibt qualifikatorische Passung wichtig. In manchen Berufen unerlässlich. Oder Hirnchirurg ist oder Pilot oder so im Flugzeug. Da will man nicht, dass da nur Potenzial vorhanden ist, dass jemand das vielleicht ganz gut können könnte, aber erstmal lernen muss. Da will man, dass der das kann. Und nicht vorher ans lebende Objekt gelassen wird. Das heißt, das wird wichtig bleiben. Es nimmt nur in der Bedeutung ab. In vielen Bereichen, wo wir das auch immer noch tun, im Moment sehr stark auf Zeugnisse gucken, ist es vielleicht nicht mehr so erforderlich. Speziell im Handwerk oder in den Gewerken, wo wir dann teilweise sehr, sehr päpstlich sind und sagen, da ist die Tür zu, wie jemand, der nicht Maler ist, kann nicht Maler werden. So, außer er lernt das wieder von der Pike auf mit Ausbildung und Geselle und Meister. Das heißt, es nimmt in der Bedeutung ab und aufgefüllt wird es dann entsprechend durch diese Betrachtung von Potenzialdingen, nämlich die Betrachtung, kann er auch lernen? Und im Recruiting heißt das natürlich, dass wir die Bedeutung der ganzen qualifikatorischen Indikatoren, Lebenslauf, Zeugnis, dass wir das etwas weniger gewichten. Nicht auf null. In manchen Berufen schon. Da kannst du auch sagen, es ist völlig Wurst, was du in der Vergangenheit gemacht hast. Aber in der Regel wird es nur reduziert. Und dann aber entsprechend durch die anderen Merkmale, nämlich bringt der Fertigkeiten mit, die wir hier benutzen können. Vielleicht noch aufgeschult und so weiter, aber die Voraussetzung dafür da ist. Oder das Potenzial, was ich dann für ein Recruiting überprüfe, ist der lernfähig und willig. Wo ich früher gesagt hätte, passt nicht, hat nicht den richtigen Abschluss wegsortiert. Jetzt zu sagen, wie überprüfen wir das Potenzial, ob der nicht doch interessant sein könnte. Und das heißt dann eben, dass wir nicht mehr ganz so Häkchenlistenmäßig im Recruiting unterwegs sind, indem ich auf den Lebenslauf gucke und sage, C-Stapel, sondern durchlässiger werde an der Stelle, aber dann sagen muss, dann muss ich die anderen Dinge, die mir jetzt noch fehlen an Informationen, vielleicht anderweitig beibringen. Zum Beispiel, indem ich diagnostische Verfahren einsetze, ein Potenzial zu überprüfen.
Ja, und was muss dann davor alles im Unternehmen oder in der Organisation umgestellt worden sein, dass das auch funktioniert, das Skills-Based Hiring?
Es läuft am Ende sehr viel auf dieses Zauberwort Anforderungsbezug und damit auch Anforderungsanalyse hinaus. Das heißt, die Unternehmen müssen sich, um das machen zu können, sehr gründlich im Kopf darüber machen, was ist die Anforderung auf der Stelle, auf der Tätigkeit, für die rekrutiert. Und damit meine ich nicht sowas wie den und den Abschluss idealerweise von der und der Hochschule oder Bildungseinrichtung haben, mindestens die und die Note und so viele Jahre Berufserfahrung in dieser Branche, weil das wäre sehr stark diese qualifikatorische Anforderung, sondern wirklich hinzugehen und zu sagen, die Tätigkeit, um die es hier geht, was ist die Anforderung, die da erfüllt sein muss? Und dann wirklich runterbrechen auf sowas wie, der hat Kundenkontakt und der Kundenkontakt in dieser Stelle ist wie folgt zu verstehen. Jeden Tag beim Kunden 6 Stunden Beratung machen. Ist eine andere Form von Kundenkontakt, als alle 2 Wochen mal telefonisch jemanden anrufen zu müssen. Das heißt, wirklich konkret zu beschreiben, was ist hier gefordert, wie viel davon und wie ist das auch konkret in dieser Stelle zu beobachten. Wie unterscheidet sich auch Gutes von nicht so gutem Behalten auf dieser Stelle zum Beispiel. Das ist anstrengend, das ist mühsam, das ist anforderungsanalytisch etwas, wo ich wirklich auch rein muss, auch mit Stakeholdern rein muss, mit welchen die die Stelle schon ausfüllen. Ich muss mir angucken, was ist Gutes, was ist nicht so gutes Verhalten, das einmal zu machen. Aber wenn ich das einmal gemacht habe, dann tut sich dahinter so Wunderland auf, was man dann auf einmal alles besser machen kann. Kann Stellenanzeigen viel konkreter formulieren. So dass jemand wirklich, wenn er sie liest, sagt, ah, das muss ich mir darunter vorstellen und nicht einfach nur so eine Bullet-Point-Liste, wo jeder irgendwie passt oder niemand, sondern wirklich eine konkrete Beschreibung. Das ist dann auf einmal möglich, weil ich das ja einmal systematisch aufgeahmt. Ich kann im Recruiting viel gezielter agieren und sagen, worauf achten wir denn jetzt, wenn wir ein Interview führen, wenn wir Arbeitsproben machen, wenn wir einen Auswahltag machen, wenn wir Tests einsetzen. Was wollen wir denn wirklich überprüfen und warum? Anforderungsanalyse ist so die Basis von allem. Das ist eine sehr konkrete Beschreibung der Tätigkeit, des Arbeitsplatzes, der Konstellation, wie du auch mit anderen da zusammenarbeitest. Das ist Aufwand, das ist Fleiß und das ist oftmals auch immer wieder zu machen. Und nicht zu sagen, das haben wir einmal gemacht, vor 5 Jahren ziehe ich jetzt aus der Schublade, hier ist unsere Stellenanzeige, steht alles drin. Aber es wird danach, was dann folgt, alles sehr, sehr viel fundierter sein und möglicherweise auch zu mehr Quality of Hire führen. Und wenn ich mehr Quality of Hire habe, habe ich weniger Druck auf meinem Recruiting-Kessel die ganze Zeit, weil die Leute typischerweise besser performen und länger bleiben.
Das ist ja jetzt die Unternehmensperspektive. Wie ist es aus der Perspektive der Bewerbenden, also der Second Bloomer? Was muss ich denn jetzt anders machen? Muss ich jetzt im Anschreiben auf ganz andere Sachen verweisen? Soll ich irgendwie noch eine extra Seite für mein Potenzial schreiben? Wie mache ich das denn überhaupt deutlich? Das ist ja dann eine andere Herangehensweise an die Bewerbung, was ich überhaupt aufschreibe, zeige von mir.
Ja, definitiv. Das wird auch auf Bewerbendenseite ein massives Umdenken auslösen müssen. Ehrlicherweise auch etwas, was in den ganzen Ratgebern auch so noch nicht drinsteht.
Ne? Nee, steht dann, auf keinen Fall.
Ja, das wird so, das dein Lebenslauf aussieht, nee, Zeugnisse packst du bitte in folgendem Format rein. Weil natürlich im Moment das Spiel von beiden Seiten auch nach diesen Regeln gespielt wird. Die eine sagt, ich hätte das gern so und die andere sagt, deswegen kriegst du das von mir. Und um das aufzubrechen, wird das, ob das jetzt ein Henne-Ei-Thema ist, der eine fängt an, dann zieht der andere nach oder die andere Seite fängt damit an und die andere Seite muss sich danach richten, sei mal dahingestellt. Ich nehme aber im Moment schon auch wahr, dass vielfach auch Menschen sagen, ich versuche mal für mich selber klarzukriegen, was ich eigentlich kann, was ich eigentlich will, was mich interessiert. Und dann versuche ich das auch in einen, ich würde mal sagen, internen Prozess zu versuchen, irgendwie zu quantifizieren, um überhaupt mir selber darüber klar zu werden, was will ich eigentlich und zu was passt das? Weil auch ein Mensch da draußen, also der Friseur, müsste ja auch theoretisch erstmal auf die Idee kommen zu sagen, mit dem, was ich mitbringe, passe ich vielleicht auch noch woanders als in Friseursalons, weil ich eine gewisse Skill-Voraussetzung so schon an Bord habe, dass ich da und dort vielleicht auch irgendwie Verwendung finde. Aber der muss ja auch da erstmal drauf kommen, um diese Ecke rumdenken. Also genau das Gleiche wie Unternehmen auch. Aber wenn man das tut, hier, ich bewerbe mich bei euch in der Chipfertigung. Ich bin gelernter Friseur. Und das tue ich deshalb, weil ich Voraussetzungen mitbringe, die ihr damit brauchen könntet. Und weil der Personaler auch selber noch nicht auf die Idee gekommen ist und nicht sagt, wie wird sie Friseur, der wird sofort C-Stapel, sondern der kriegt die Information auf. Ach, deswegen bewirbt die Person sich, weil sie das mitbringt, was wir hier gut brauchen könnten. Vielleicht gucke ich mir die doch mal an und ziehe sie in Betracht und nicht gleich C-Stapel. Da ist natürlich dann auch jeder Bewerbende oder jeder, der eine Berufsorientierung ist, ganz gut beraten, diese Übersetzungsleistung auch mitzuliefern. Manchmal auch auf die Gefahr hin, dass die andere Seite sagt, hä, Friseur, verstehe ich nicht, was will der hier? C-Stapel, kann sein. Aber damit anzufangen und diesen um die Ecke gedachten Gedanken mitzuliefern als Erklärungsbeitrag, kann enorm helfen, weil man sich dann auch Türen aufmacht, an denen man sonst niemals hätte überhaupt anklopfen können.
Da wäre ja natürlich immer spannend, auch die Wahrscheinlichkeit, wie viele Unternehmen machen das denn eigentlich schon? Ne? Hast du da irgendeinen Überblick? Sind das jetzt 5% oder 2%? Oder weil, ne, also jetzt je höher dieser Prozentsatz wäre, desto wahrscheinlicher ist ja, dass wenn ich das mir die Mühe mache, dass es dann auch wirklich ankommt. Aber so ist es ja auch total schwer zu erkennen. Ha, okay, das ist jetzt ein Arbeitgeber, der macht Skills-Based Hiring. Das kann ich an dem und dem erkennen. Hast du da irgendwelche Erfahrungswerte?
Ich würde sagen, es gibt da keine Studie zu oder keinen harten Wert. Aber mein Gefühl ist, die Tendenz bei vielen Unternehmen geht schon in diese Richtung. Das ist aber natürlich auch nie ein Hebel, der gestern haben wir das überhaupt gar nicht gemacht und heute machen wir es zu 100% umgelegt wird, sondern das ist immer eine graduelle Verschiebung. Mhm. Ich war jetzt kürzlich beim Quep-Forum und da ging es diesmal um Skills-Based Hiring und da waren ja etliche der 70 Unternehmen da und viele berichten dann auch, in manchen Bereichen funktioniert das schon, in manchen funktioniert es noch nicht. Hier findet ein gewisses Umdenken statt, da haben wir jetzt die Erfahrung gemacht. Und dann lese ich raus, dass sie sich aufmachen in diese Richtung. Auch Berufsbildern anfangen, wo das bis gestern unmöglich war, vielleicht dann auch mal so einen Exoten einzustellen auf diesen Gedanken. Das heißt, es bewegt sich etwas. Das sind jetzt die großen Unternehmen, das sind die Konzerne, die teilweise sechsstellige Mitarbeiterzahlen. Und am anderen Ende, bei den kleinen Unternehmen, habe ich auch das Gefühl, dass da schon sehr, sehr viel mehr so Skills-based gedacht wird, ohne dass man das vielleicht so verkopft so nennt. Aber da sagt der Inhaber dann, komm Junge, hier, zeig mal, was kannst du denn? Ich gebe dir hier mal was in die Hand, jetzt schrauben wir da so ein bisschen noch rum. Also, ja, du bist nicht gelernt, du bist nicht vom Fach, aber ich glaube, du kannst das können. Und den Rest bringe ich dir hier bei. Ne? Hier, Jungs, bringt ihm das mal bei, nehmt den jetzt mal mit die nächsten 3 Monate und dann macht er selbst. Das ist ja auch Skills-Based, der würde das nie so nennen, weil er gar nicht so
verkauft. Ja, das ist für ihn Probearbeit oder
sagt dann, wir machen Einschnuppern. Jetzt, weil ich habe auf die Stellenanzeige, die ich da jetzt seit 3 Monaten schon geschaltet habe, kriege ich keine Bewerbung, weil der Markt leer ist. Die ganzen, die ich hier im Gewerk suche, die haben alle einen Job und die wollen noch nicht wechseln. Also muss ich mir was anderes überlegen. Der macht auch Skills-Based Hiring, der würde es nur nie so nennen. Tut das manchmal vielleicht auch schierer Not, weil er keinen Bewerber mehr kriegt, der fertig vom Arbeitsmarkt kommt oder die viel zu teuer sind. So. Und ich glaube, da passiert schon sehr viel mehr unter der Oberfläche, als dass man das so wahrnimmt. Deswegen, ich glaube schon, dass da Momentum drinsteckt, dass das wirklich zu einer Veränderung der Personalgewinnung, wie wir sie betreiben, führen kann. Und vielleicht gucken wir in 10, 15, 20 Jahren drauf und sagen, ja klar, so rekrutieren doch alle jetzt. Und das ist irgendwie passiert einfach.
Apropos, also du hast jetzt immer sehr viel so Fertigungsbeispiele genannt, gar nicht so viel akademische Beispiele. Ich hätte jetzt gedacht, auch im akademischen Bereich ist das gar kein Ding. Oder gibt es da irgendwas, was die Anwendbarkeit für Akademiker schwieriger gestaltet?
Nee, gar nicht. Also es ist so an diesen gewerblichen, handwerklichen Tätigkeiten kann man es immer so plastisch machen, ne? Also, aber das gilt für den White-Collar-Bereich oder Schreibtischtätigkeiten ganz genauso. Sehr beliebtes Beispiel, was ich häufig benutze, ist, wenn ich früher Controller rekrutiert habe, dann habe ich im Recruiting da drauf geguckt, wie lange hat er das schon gemacht, kann der Excel, und wenn er das beides kann, dann kann er den Job auch in den nächsten 10 Jahren bei mir machen, weil es genau das Gleiche. Ist er gewissenhaft, kann er Excel, so. Und jetzt ist es so, dass morgen die Tätigkeit des Controllers nicht mehr mit Excel beschäftigt, weil das vielleicht gar nicht mehr das Instrument der Wahl ist, sondern der irgendeine KI beaufsichtigt, die das jetzt tut. Da brauche ich ein anderes Skillset für als das in der Vergangenheit. Also bringt es mir auch nichts mehr, in das vergangene Skillset zu gucken, kann der Excel, sondern ich muss auf was anderes schauen. Dann wären wir wieder bei diesem Potenzialthema. Aber das letztlich ist jeder Beruf eine Bündelung von Tätigkeitsanforderungen. Ob das jetzt eine Schreibtischtätigkeit an der Tastatur ist, oder was mit Kundenkontakt oder mit Handwerklichen zu tun hat, ist eigentlich am Ende gar nicht so entscheidend. Es ist eher der Gedanke, welche Skills sind es.
Wenn du das in drei Erfolgsfaktoren erklären müsstest, oder was braucht es denn, damit dieses Skills-Based Hiring auch durchsetzen kann? Was wäre das?
Der erste Punkt ist, das ist das, was mit dieser Anforderungsanalyse zusammenhängt, sich wirklich hinzusetzen und diese Mühe zu machen und auch diese Ehrlichkeit. Was ist es? Was ist die konkrete Anforderung auf dieser Tätigkeit, auf dieser Stelle, in dieser Abteilung mit diesen Kollegen? Das ist die Grundvoraussetzung dafür. Und dafür muss ich natürlich offen sein, dafür das auch zu tun. Und ich muss auch ein Stück weit natürlich in der Lage sein, intern auch zu begründen, warum wir das jetzt machen müssen. Klammer auf, das kostet ja auch Zeit und Geld, das zu tun. Na, also das ist der erste Punkt, zu verstehen, warum das wichtig ist und es dann auch durchzusetzen. Der zweite Punkt hat was mit Mut zu tun, weil das nicht immer nur bequem ist. Ich will eine Stellenanzeige schalten und in diese Stellenanzeige würde ich gerne konkret das reinschreiben, was die Anforderungsanalyse ergeben. Und dann kommt die Unternehmenskommunikation oder der Hiring Manager oder wer auch immer und sagt, nee, das will ich aber nicht stehen haben, weil das wollen wir nicht so ins Schaufenster hängen. Und dann wird dieser Kiesel, der eigentlich so schön Kontur hatte und damit auch greifbar wird, dass jemand sagt, ich passe da drauf oder ich passe halt nicht, der wird dann so von allen Seiten irgendwie ein bisschen rund gelutscht und dann bleibt am Schluss wieder nur der Kiesel über. Was ja auch der Grund ist, weswegen dann in Personalmarketing oft die Stellenanzeige wieder genommen wird, die man schon immer genommen hat. Weil die ist nämlich von allen einmal abgenickt. Und damit mache ich nichts verkehrt. Da stehen dann die einschlägigen Bullet Points drauf und damit geht's dann raus. Das hat aber mit Skills-Based nicht so viel zu tun. Außer es ist durch Zufall vielleicht mal was gut gelungen ist gewesen. Ab den Mut zu haben, zu sagen, das machen wir anders. Das ändern wir. Wir schreiben da jetzt wirklich mal Tacheles rein, auch Hilfestellung, wie viel von was brauchst du, und das setze ich durch. Weil dann wird alles, was dann folgt, besser und einfacher. Das ist Mut. Auch in so Unternehmen manchmal auch beträchtlicher Mut, der aufzubringen ist, weil es ja nicht jedem schmeckt. Und der dritte Punkt ist dann natürlich einfach auch, ich muss den, wenn wir diesen Weg dann schon gegangen sind, ja auch den Nachweis antreten, dass es ein sinnvoller Weg war. Dann viel auch mit so Recruiting Analytics zu tun, mit auch den Beweis anschließend auch antreten können und nicht, ja, da habt ihr jetzt für alles hier aufwendige Anforderungsanalysen gemacht, aber was hat das jetzt eigentlich gebracht? Und dann blank zu sein, zu sagen, ja, ich glaube schon was Besseres. Das ist natürlich in der Sprache, die dann C-Level oft spricht und sagt, wie ist denn der Return on Invest? Manchmal nicht unbedingt zufriedenstellend. Das heißt auch zu sagen, was geben wir jetzt aus für Recruiting, wie gut war unser Recruiting jetzt, wie ist die Verweildauer der Leute anschließend, wie ist die Performance der Leute anschließend versus, wir haben das Recruiting, die Personalgewinnung verändert, wir machen jetzt mehr Skills-Based, wie sind diese Kennziffern da? Ist die Verweildauer gestiegen, haben wir weniger Reproduktion, Produktionsausfall, weil die Maschinen jetzt besser bedient werden oder was auch immer dann das Erfolgsmerkmal ist. Das aber auch wirklich mit einzubeziehen und dann den Nachweis anzutreten. Weil alles andere sonst immer Gefahr läuft von, dann ist es sehr schnell so tagesaktuell wieder weggewischt. Bis vor 2 Jahren hatten wir War for Talent, im Moment kriegen wir wieder genug Bewerbungen, dann können wir jetzt hier wieder nach den fertigen Kandidaten suchen, die schon alles fertig mitbringen. Da brauche ich dann ja Argumente zu sagen, nee, wir wollen trotzdem weiter stärker auch auf diese Punkte gucken, weil ich habe da ein hartes Argument und nicht nur, es fühlt sich besser an. Das ist dann der dritte Punkt, die dritte Zutat, die dem Ganzen auch zum Standing und damit zum Durchbruch verhilft.
Vermutlich ist es dann eher in den Branchen, wo man eben jetzt nicht diesen Arbeitsmarkt so hat, dass es viele Bewerber gibt für wenige Stellen, sondern eher da, was ich im Handwerk oder sonst so pflege. Da ist wahrscheinlich die Offenheit dann größer, das dann auch erstmal umzusetzen. Im Moment, aber ich hoffe, dass es auch in Zukunft sozusagen generell viel verbreiteter ist. Und ich versetze mich natürlich immer sehr stark auch in die Nutzerperspektive, also in diese Second-Bloomer-Perspektive. Und du hattest auch so schön gesagt, ja, das ist, steht ja bisher in keinem Ratgeber. Ne? Hast du da auch noch mal ein paar Tipps oder auch Tools, ne? Was kann ein Second-Bloomer tun, um sich besonders gut darzustellen?
Es hat viel natürlich auch mit dem Horchen in sich selbst zu tun. Da kann jeder ja mit sich selber schon mal anfangen, aber es ist natürlich keine so ganz einfache Disziplin. Deswegen es ja in diesem Bereich dann manchmal auch so Coach-Ansätze gibt, dass ich mir sozusagen einen Sparringspartner suche, dem ich sagen kann, pass auf, ich habe 20 Jahre in der Branche das und das gemacht, da kann ich auch rauf und runter den ganzen Tag Geschichten zu erzählen, aber ich habe keine Ahnung, zu was das passen könnte außerhalb meiner. Sich da so einen Sparringspartner zu suchen, der einfach ein bisschen übergreifenderen Überblick hat und sagt, guck mal, du hast das und das gemacht, da würdest du in der Branche auch ganz gut mitpassen. Die machen nämlich auch sowas. Kommst du nur selber nicht drauf. Da ist noch sehr viel zu wenig Angebot im Moment da. Es gibt erste Unternehmen, teilweise auch große Unternehmen, die Deutsche Bahn ist so ein Beispiel, das mir da einfällt, die wirklich ganz aktiv dieses Quereinstieg auch als ein Recruiting-Argument in den Markt stellen und sagen, hey, du bist über 50 oder über 55 oder sogar über 63. Du bist für uns aber interessant, weil du hast in deinem Leben dir schon ganz, ganz viel drauf geschafft. Und wir hätten in der riesigen Auswahl der Dinge, die wir hier zu tun haben, ganz sicher Verwendung für dich. Und wir helfen dir, das auch zu übersetzen. Bei der Deutschen Bahn ist zum Beispiel ein Tool, das weiß ich deswegen, weil wir es gebaut haben, auf der Seite drauf. Da kann ich ein paar simple, so im Sinne eines Selbsttests, Fragen beantworten, wo ich eigentlich immer nur einen Schieberegler von links nach rechts schieben muss. Ganz, ganz schnell, dauert eine Minute. Und dann kriege ich das, was ich darüber sozusagen von mir selber in das Tool reingegeben habe, ist übersetzt in, guck dir mal an, wir hätten da was und da was für dich. Wo ich vielleicht selber nie auf die Idee gekommen wäre, da mal bei der Deutschen Bahn nachzusuchen. Aber das übersetzt mir das Tool. Und ich glaube, solche Ansätze, ob das jetzt in einem Coaching ist, ob das in einem Dialogformat mit Menschen ist oder ob das auch durch Tools unterstützt wird, von denen es immer noch viel zu wenig gibt, aber noch viel, viel mehr geben wird. Vielleicht wird irgendwann KI auch in der Lage sein, so ein Coach für mich zu sein, den ich auch ein bisschen anlerne, agentisch trainiere. Das kann alles sein, aber das ist sehr, sehr, sehr viel stärker in diesen Dimensionen auch als Personendenken zu sagen, wofür könnte das auch noch gut sein? Und nicht nur in, ich habe das gemacht und deswegen ist das das Einzige, was ich kenne, also bewerbe ich mich auch. Na, sozusagen diesen übergreifenden Blick auch an Bedarf zu forcieren.
Ja, also es gibt es eben anscheinend bei einigen Arbeitgebern. Praktisch wäre, wenn es gleich in so eine Stellenbörse integriert wäre,
ich weiß, die größten Player, nicht, ob das jetzt die Business wie LinkedIn sind oder auch die Stellenbörsen, Stepstones und Indeed und so weiter, ja relativ stark auch versuchen, ihre Inventories, also ihre Stellenanzeigen, so weiter, sehr viel gezielter auszuspielen und möglicherweise auch Menschen Angebote zu zeigen, hey, hier, guck mal, ich habe was für dich, das könnte passen, wo die im ersten Moment vielleicht erstmal auch mal denken, wieso, warum soll das zu mir passen, das ist ja eine ganz andere Branche oder ein ganz anderer Beruf, ist nicht das Passende für mich. Aber trotzdem vielleicht dann auch aufgefordert werden, guck mal rein, es ist deswegen dir jetzt empfohlen worden, weil das und das bringst du mit. Also es wird sehr, sehr viel stärker auch in diese Richtung gehen. Eigentlich wäre das auch eine hoheitliche Aufgabe für die Bundesagentur, das ist sehr, sehr viel stärker.
Ja, die haben so ein ähnliches Tool, was, also man kann da irgendeine Stellenbezeichnung eingeben und dann sieht man, welche Leute mit der gleichen Stellenbezeichnung in andere Branchen oder Bereiche gewechselt sind.
Zum Beispiel.
Aber das ist relativ rudimentär, aber das müsste man auf jeden Fall noch weiter aufbauen.
Aber das ist genau der Gedanke, ne? Also das zu sagen, das Übersetzen in, das könnte auch zu dir passen und da wird sich ja noch ganz, ganz viel Wasser die Elbe runterfließen, bis wir das sehen, aber
ich würde es mir sehr wünschen, dass es weitergeht. Finde es super, dass du da auch sozusagen dafür kämpfst, dass es bei den Unternehmen und Organisationen auch auf jeden Fall zum Einsatz kommt. Vielen, vielen Dank für diese Perspektive mit dem Skills-Based Hiring. Also ich glaube da total dran und ich hoffe, dass sich die Arbeitsmarktlage auch dahingehend entwickelt oder die Unternehmen dahin entwickeln, dass sie da offen für sind und auch gerne sozusagen sich darauf einlassen werden in der Zukunft.
Das unterschreibe ich mit.
Ja, vielen, vielen Dank für deinen Erfahrungsaustausch und dass du hier in meinem Podcast bist.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr, sehr viel Spaß.
Das war's für heute mit Second Bloomers. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert gerne meinen Podcast. Meldet euch bei mir, wenn ihr Menschen mit spannenden beruflichen Wechseln oder Experten für dieses Gebiet kennt. Ich bin Julia Pall-Schönbein und über das gleichnamige LinkedIn-Account oder bei Instagram unter Second Bloomers zu erreichen.